Hallo.
Hey.
Wir sind wieder da.
Na.
Und diesmal auch. Diesmal sitzen wir auch in einem Zimmer.
Verrückt ist das. Weil es nicht mehr diese Leere oder dieser große Raum zwischen uns quasi, dazwischen uns steht.
Das war ja die letzten Male so, dass wir on the road waren. Aber vielleicht sagen wir erstmal kurz was zu uns, bevor wir hier die Leute begrüßen, ohne die Neuankömmlinge abgeholt zu haben.
Genau. Es kommen nämlich tagtäglich Millionen von neuen Leuten
an
und fragen
so
sich, was ist das hier eigentlich? Und das hier ist das Filmmagazin. Wir sind ein Filmpodcast, der sich einmal in der Woche, Spoiler, mit Film beschäftigt. Nicht so häufig unbedingt mit aktuellen Entwicklungen oder Filmen oder Serien.
Releases
manchmal
Filme,
auch, wenn es sich anbietet, aber auch gerne mal einen Blick auf allgemeine Phänomene. Darum soll es auch heute wieder gehen. Und einfach mal zu schauen, warum sind denn Filme so, wie sie sind? Welche Entwicklungen kulturell, gesellschaftlich, politisch hat denn dazu geführt, dass diese Filme entstanden sind? Das machen wir auch sehr, sehr gerne, denn ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas und heute wird sowohl kulturelles als auch gesellschaftliches als auch politisches eine Rolle spielen.
So richtig.
Heute wird eine Bachelorarbeit, also ihr könnt schon mal nice. Den Stift zücken. Nee, ganz so schlimm wird es auf jeden Fall
am
nicht.
Am Ende gibt es auf jeden Fall aber trotzdem eine Kontrolle, ob ihr auf irgendwie zugehört
habt. Also da wollen wir auch schriftlich haben, und zwar ins Kommentarfeld bei filmmagazin.audio oder bei Instagram kann man uns auch gut schreiben.
Ja. Auch per Mail ist sehr gern gesehen.
Mail at filmmagazin.audio. Das sind alle eure Abgabewege sozusagen, wo ihr dann bitteschön eure Prüfungsleistung abgeben könnt. Vortrag halten wir dann nächste Woche.
Ja.
Diese Woche geht es allerdings erstmal um ein Thema, das wieder aktuell jetzt geworden ist, weil es gab jetzt ein sehr bekanntes, großes Spiel, das veröffentlicht wurde. Also, vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist, ein bisschen Hype ausgelöst hat und auch den Begriff, um den es heute gehen soll, in die Köpfe von vielen Leuten wieder reinbewegt hat. Und zwar ist es Cyberpunk.
Ja, wir hatten ja auch schon vor ein paar Folgen auch über die Serie gesprochen. Die ist ja jetzt erst vor kurzem erschienen, Cyberpunk Edge Runners.
Anime-Serie zu dem Spiel.
Genau, die in dem gleichen Universum spielt. Und auch nochmal, also die Serie zusammen mit ein paar anderen Entwicklungen haben auch nochmal dafür gesorgt, dass das Spiel auch nochmal so einen Boost bekommen hat. Wirklich auch nochmal in den Köpfen der Leute nochmal gelangt sind, auch nochmal Verkaufsrekorde gebrochen hat, auch nochmal wirklich nochmal nach zwei Jahren, wo ich auch nochmal sehr häufig gespielt wurde, haben auch die Statistiken gezeigt. Also Cyberpunk 2077. Deswegen soll es heute auch ein bisschen, die Cyberpunk ist ja an sich einfach schon ein Begriff, eine bestimmte Lesart, Interpretationsart von Science Fiction. Und da gibt es ja viele, viele Filme auch, die sich auch auf Cyberpunk irgendwie fokussieren. Und wir wollen uns das Ganze mal etwas genauer anschauen und besonders dann halt unter einer Linse, sagen wir mal unter der einen kritischen Linse, wie man Cyberpunk halt auch interpretieren kann oder ein Werkzeug, wie man vielleicht auch verstehen kann, warum Cyberpunk häufig so aussieht, wie es aussieht.
Ja.
Warum man diese Zukunft gerade so immer zeichnet. Ja.
Also woran denkst du, wenn du Cyberpunk das ja immer so einen dystopischen Ansatz von Zukunft hat, also ein bisschen Technikangst, würde ich fast sagen. Woran denkst du jetzt einfach mal bildlich gesprochen, wenn du an Cyberpunk-Filme denkst?
Also wahrscheinlich auch in gewisser Art auch bunt, aber halt negativ bunt meistens, so dass du schon Straßen hast, die von Werbung zugeklatscht sind, dass es alles blinkt und blitzt, aber das nicht so was irgendwie Schönes hat, weil meistens spielt das dann auch nachts oder man sieht den Himmel gar nicht mehr, weil die Umweltzerstörung dafür gesorgt hat, dass man auch gar keine Sonne mehr sieht, aber dann halt das einzige Licht ist halt noch die Werbefläche.
Ja.
Und das ist vor allen Dingen so ein Bild, was ich habe. Und auch gerade dieses punkige Element, das ist auch je nachdem, ist das mal stärker, mal weniger stark zu beobachten, dass du irgendwie so was Unangepasstes irgendwie hast, dass du auch ein bisschen freaky Charakterdesigns auch irgendwie hast, die so ein bisschen rausfallen, die sich so ein bisschen, zumindest rein optisch zumindest, so von so einem Anzugträger unterscheiden.
Punks halt.
Von Punks eben.
Ne? Genau. Dieses Bild, das du so ein bisschen beschrieben hast, vielleicht können sich das einige auch vorstellen, und wenn man an diese Werbetafeln denkt, vielleicht hat da auch der eine oder die andere Kanji-Schriftzeichen im Kopf oder chinesische Schriftzeichen, denn es gibt einen Film, der hat unsere Visualisierung, zumindest hier im Westen, sag ich mal, wird noch viel um Westen gehen heute, der hat unser Bild sozusagen vom Cyberpunk sehr, sehr geprägt, und das ist Blade Runner. Das war so der erste größere Hollywood Cyberpunk-Film, kann man sagen. Und der hat ich würde auch mal mutmaßen, auch für Cyberpunk 2077 zum Beispiel, für das, wie es halt imaginiert ist, eine große Rolle gespielt, weil sich viel an ihm auch gerichtet hat, weil es sehr influential war, was die Darstellung angeht. Und heute soll es eben um die Frage gehen, warum sieht das eigentlich alles so asiatisch aus und warum ist es eigentlich eine Dystopie und warum sind die großen japanischen Firmen immer die Bösen und womit hat das eigentlich alles zu tun? Denn das ist so eine Sache, die ist nicht vom Himmel gefallen.
Ja, da gab es viele, viele Entwicklungen davor, dass das passieren musste.
Ja.
Und da ist besonders der Begriff, auf den wir jetzt vielleicht mal dann näher eingehen können, weil es sind auch schon Leuten früher aufgefallen.
Ja, logisch.
Warum wird denn eigentlich, wenn wir über die Zukunft sprechen, häufig dann auf japanische oder asiatische, ostasiatische Ikonografie irgendwie zurückgegriffen und dann häufig halt entweder Personen oder Unternehmen dargestellt, die halt irgendwie japanisch oder asiatisch sind und dann irgendwie in einem negativen Licht dargestellt. Und da gibt es den schönen Begriff des Orientalismus. Der wurde ja 1978 von Edward Said geprägt, kann man sagen, oder ja, das erste Mal in so einem Kontext verwendet,
ja,
oder beschrieben, dass Orientalismus erstmal ganz generell die Tendenz beschreibt, dass nicht westliche Zivilisation, also das ist nicht mal unbedingt nur auf Asien bezogen, aber in dem Fall vor allen Dingen, aber es kann zum Beispiel auch aus Südamerika, Afrika oder halt auch Ureinwohner aus Nordamerika, kann man das auch sehr gerne anwenden, dass diese Zivilisation als irgendwie mythische Zivilisation, irgendwie auch rückwärts gewandt und auch insgesamt einfach unterlegen gegenüber den westlichen Zivilisationen.
Ja, deswegen wahrscheinlich auch der Begriff Orientalismus. Man hat ja so diesen, vor allem, wenn man so das 19. Jahrhundert beispielsweise, so die Kolonialzeit beschreibt, hat man ja diesen Orient und Okzident in Anführungsstrichen ja, ne, mit diesem mythischen Orient, in dem die ja einschlägigen Personen, wie man sich halt vorstellt oder vorgestellt hat, leben. Karl May Bücher beispielsweise, ne, mit seinen Reisen in den Orient beispielsweise, ja, sind da für mich immer so das Beispiel als Ausdruck für diesen Orientalismus. Ja,
das muss auch nicht mal unbedingt auch immer eine negative, also gewollt negative Auslegung sein, sondern es kann auch so eine Art positiver Rassismus auch durchaus sein,
wo so eine Faszination
für das andere, aber dann halt immer aus der Linse einer westlichen Version und vor allen Dingen auch gerne auch sexualisiert irgendwie, dass das dann irgendwie so, aber halt immer mit einem großen Abstand dahin, dass du willst das andere eigentlich nicht verstehen, du findest es einfach interessant und du kannst damit spielen. Du setzt dich eigentlich nur oberflächlich damit auseinander, du blickst immer von außen darauf herab, du hast eigentlich kein wirkliches Interesse für einen Austausch. Das ist dann auch was gerne Orientalismus ist. Und was man, was es in der heutigen Diskussion auch gerne benutzt wird, ist, wenn halt nicht asiatische Personen irgendwie halt auch asiatisch aussehende Sachen tragen oder sich auf die Ikonografie beziehen, wenn man zum Beispiel dann chinesische Reishüte oder so trägt zum Beispiel, wie jetzt sowas tragen würden. Das wäre auch eine Form, kann man durchaus sehen als Orientalismus, dass wir uns einfach damit nicht auseinandersetzen. Ja. Einfach dann sagen können, hier, kennt er, ne? Wir sind jetzt auch asiatisch.
Genau. Zum Fasching oder so.
Zum Fasching zum Beispiel, ne? Ja. Und dann gibt es nochmal eine bestimmte Abwandlung des Orientalismus. Das ist dann, wo es natürlich heute vor allen Dingen gehen soll, den Techno-Orientalismus.
Klingt so ein bisschen nach Techno, ist aber eigentlich, ich würde vielleicht plädieren, dass wir jetzt von Technik-Orientalismus sprechen.
Könnten wir auch,
Weil Techno-Orientalismus ist halt irgendwie, klingt wie Musik.
Ist bestimmt auch eine, also es gibt bestimmt Musikart, die vielleicht auch so klingt, aber ja, Technik-Orientalismus.
Ja.
Vielleicht der bessere noch Begriff für jetzt einen deutschen Diskurs darüber.
Der macht ja ein bisschen was anderes, als die klassische Definition von Orientalismus nahelegt. Denn der ist ja eben nicht rückwärts gewandt, sondern der ist nach vorne gewandt. Also diese Zuschreibungen, die da getroffen werden, die sind ja eher so, guck mal, die dann meist ostasiatischen Länder, vor allem, also oft Japan, warum das so ist, kommen wir auch gleich noch dazu, hat historische Gründe, aber auch China natürlich, auch Südkorea trifft das. Also den ostasiatischen Raum, der technisch weiterentwickelt ist, oft in diesen Erzählungen als der Westen, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Aber und da sind wir dann wirklich bei der Kritik daran, aber ein großes Problem hat, nämlich er hat keine Moral, keinen westlichen Geist für Menschenrechte, für faire, fürs Individuum gute Anwendung der Technik, sondern er ist einfach nur technisch weiterentwickelt und das führt zu großen Problemen und das ist ganz schlimm und das ist der böse Kapitalismus, wohingegen der Westen ja den guten Kapitalismus hat. Wenn man sich jetzt mal so Cyberpunk-Geschichten in den Kopf ruft, dann fällt einem da viel ein. Also ich würde vielleicht da mal irgendwie ein Beispiel bringen, um das besser verständlich zu machen und dann vielleicht auch die Brücke zu schlagen in Richtung, warum Japan da nochmal eine Sonderrolle spielt im westlichen, auch im Hollywood-Technik-Orientalismus, was Cyberpunk angeht. Und zwar würde ich keinen Film nehmen erstmal, sondern ich würde wirklich das Spiel nehmen, denn da gibt es so eine, wirklich eigentlich den Prototyp einer Deutung. Es gibt einen Nebencharakter, den du triffst als, auch das wieder eine wichtiger Punkt für viele so Cyberpunk-Erzählungen, als weißer Protagonist. Cyberpunk 2077 lässt es dir offen, das stimmt. Du kannst dich ja selber gestalten, von vorne bis hinten oder von oben bis unten vielmehr. Natürlich ist auch die Grunderzählung schon eine westliche Weiße, auch weil Cyberpunk basiert ja auch auf einem Pen and Paper Abenteuer, das auch ein bisschen älter ist und wo wahrscheinlich auch die Anleihen herkommen. Ja. Ich würde sagen, auf jeden Fall Nebenfigur, die du triffst, ein japanischstämmiger Mann, der früher für den weltgrößten Konzern gearbeitet hat, Arasaka, natürlich einen japanischen Konzern, um den es auch in Cyberpunk geht, der sich aber von dem loslöst, mit dir zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Und es gibt so eine Szene auf dem Dach, ich weiß nicht, ob man die zwangsläufig kriegt oder ob das eine optionale ist, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber da erzählt er so von seiner Kindheit und Jugend und von seinem Aufwachsen. Und er kommt aus einem Slum, in einem Arasaka-Slum im Prinzip, also aus einem armen Gebiet, wo dann Arasaka als Unternehmen durchgeht, sich die Kinder anguckt und wer das meiste Potenzial hat, der wird ausgesucht und wird dann trainiert und kriegt sozusagen, dein Arbeitgeber in Anführungsstrichen sucht dich aus.
Du darfst jetzt für ihn arbeiten.
Das ist ja wirklich die Endform des Kapitalismus im Prinzip. Du bist erlöst, weil du darfst deine Arbeitskraft diesem Konzern widmen und wenn nicht, würdest du zugrunde gehen in diesem Slum. Ja, und das ist im Prinzip schon die Erklärung für all das, was ich schon kurz beschrieben habe. Also es gibt diesen riesigen, in dem Fall dann japanischen Konzern, der technisch so weit vorne ist. Also das sieht man ja in Cyberpunk. Du hast diese Body Modifications, die Tech irgendwie, mit der du dich stärker machen kannst, schneller machen kannst, was auch immer. Als Vertreter dieser Hochtechnisierung Arasaka, die aber offenbar, ja, keine Moral haben, sondern die halt, dort haben alle keine Moral, ne, um das mal auszuräumen gleich. Aber das ist eben, war so ein Prototyp, fand ich. Da an dieser kurzen Dialogszene zeigt sich viel von dem, von diesem Technikorientalismus, den man auch in anderen Werken sehen kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist dann, glaube ich, auch, wäre auch interessant gewesen, ob dann die Entwickler CD Projekt überhaupt das so ganz bewusst gemacht hat, also denen das überhaupt bewusst war, dass er natürlich das hier, das stammt aus den 70ern, dieses Pen and Paper Universum, wurde das von Mike Pondsmith erfunden, ob sie da irgendwie Überlegungen gab, das irgendwie anzupassen auf die moderne Zeit, weil das ist dann einmal so ein festgeschriebener Stereotyp, auf den man wohl irgendwie nicht mehr loskommt, weil das ist jetzt einfach, Cyberpunk ist immer mit japanischen in dem Fall super Konzern, wo sich jegliche staatlichen Strukturen aufgelöst haben und eigentlich nur noch riesige Unternehmen quasi darüber entscheiden, wie es oder was im Leben passiert und auch jegliche Infrastruktur stellen, ob das da Diskussionen gegeben hat, ob man das wieder so einführen muss oder ob es da eine Abwandlung von geben muss. Deswegen das ist auf jeden Fall ein super Beispiel dafür. Was ich auch zum Beispiel, als wir auf den Film eingehen, wo das eigentlich gar nicht groß im Vordergrund steht, aber einfach nur als ein Begriff auftaucht, wenn dann die Alien-Filme, da gibt's ja dann das böse Super-Auch-Unternehmen, das quasi auch alles beherrscht, jeder dafür arbeitet und die auch immer die absoluten Mega-Arschlöcher sind, die quasi ihre Arbeiter auch immer verheizen für ihren hohen Ziele, in dem Fall, weil sie das gerne, das Alien als Biowaffe gerne hätten und den Menschenleben total egal sind. Das ist Wayland Yutani. Und da sieht man auch schön, dass sich da ein britisches Unternehmen, in dem Fall Wayland, mit einem japanischen Unternehmen Yutani zusammengetan hat. Und dass es an sich sonst gar nicht weiter erzählt wird. Ne? Das ist jetzt einfach so, dass es halt britisch-japanisches Unternehmen irgendwie die Welt beherrscht oder sogar das All beherrschen. Ja. Ne? Man lernt dann auch im zweiten Teil kennen, dass die sogar eigene Kolonien haben, ne? die organisieren. Also die sind komplett, auch kein Staat existiert nicht mehr. Ne? Und das ist auch so. Und ich habe tatsächlich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil tatsächlich über Yutani erfährt man gar nicht so viel. Über Wayland erfährt man ja in Prometheus, in dem Prequel was, wie es dazu gekommen ist, aber über Yutani gar nicht. Aber es gibt zumindest dann so halboffizielle ja, Guides-Bücher, wo darüber geschrieben wird. Und da ist es wohl auch so, dass es zunächst so war, dass es so anmutet, als hätte Wayland die Yutani-Firma gekauft. Aber insgeheim hat eigentlich Yutani eigentlich so ein Hostile-Takeover, also so eine feindliche Übernahme im Hintergrund gemacht und hat so da die Fäden gesponnen, damit sie halt dieses Unternehmen übernehmen. Aber nach außen hin sah es so aus, als ob das britische Unternehmen eigentlich die Übernahme gestaltet hat. Ja. Es wird auch so gut, dass die so hinterlistig sind und dann quasi dieses Unternehmen übernehmen.
Tolles Beispiel und perfekte Überleitung zu nämlich, also zu etwas, was von vielen Leuten beschrieben wird als den Grund für diesen zumindest auch nach Japan gerichteten Orientalismus, von dem ich ja schon gesagt habe, dass er historische Hintergründe hat. Es gibt einen tollen Artikel, verlinken, also alle Quellen verlinken wir in den Shownotes, will ich trotzdem kurz erwähnen. Einmal von Elif Notes Orientalism and Technology, da wird das ganz gut beschrieben. Und eben ein Buch, das einfach Japans Geschichte abbildet. Das ist ein Reklamheft. Es sind verschiedene Autorinnen und Autoren, die daran mitgearbeitet haben. Ist so ein kleines pinkes Heft. Ziemlich dick. Da finden sich Gründe genau dafür, was du sagst. Und diese Trope der feindlichen Übernahme ist eine amerikanische Angst, die sich wohl in den 70ern entwickelt haben dürfte, in den 80ern. Denn wer sich vielleicht so ein bisschen mit der Geschichte von Japan und Amerika auskennt, 1945 war ja so ein Krieg auch vorher, an dem beide auch teil hatten, der dann eben mit den Atombombenabwürfen und der Kapitulation Japans beendet worden ist und zu dem Zeitpunkt dann Amerika Japan besetzt hat. Es entwickelte sich dann ja sozusagen eine starke Partnerschaft auch zwischen Japan, die aber nie so richtig gleich war. Ne? Also es war dann natürlich nicht so, der eine waren die Besiegten, die anderen waren die Sieger. Es entwickelte sich dann trotzdem eine wirtschaftliche Koexistenz, von der beide Seiten stark profitiert haben. Und eben insbesondere ab 1968, das hat unterschiedliche innerjapanische Gründe, entwickelte sich die japanische Wirtschaft zur zweitgrößten der Welt. Das war so eine Sache, man weiß, Japan ist auch heute noch eine starke Wirtschaftsmacht, aber was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass es gab, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt und so anschaut, damals keine stärkere Wirtschaftsmacht auf der Welt als die USA. Und danach eben gleich Japan, die viel, viel größeres, stärkeres Wachstum zu dem Zeitpunkt hatten als die USA. Die USA hatte damals ein paar Probleme, unter anderem auch beispielsweise den Vietnamkrieg und so, ne? Legitimationsprobleme kamen dazu. Und in dieser Zeit wuchs Japan eben enorm. Das hat auch zu tun damit, dass man sich eben nach der Ölkrise gesagt hat, Schwerindustrie, weiß ich nicht, ob das so das richtige Pferd ist, auf das wir setzen sollten, und ist dann vor allem in die Mikroelektronik gegangen und in dieser Zeit dann eben die großen Konzerne, die eben auch Unterhaltungselektronik hergestellt haben, ne, Sony beispielsweise, Nintendo, also ganz große Unternehmen, die es auch heute noch gibt, die auch heute noch Weltkonzerne sind, und die entwickeln sich sehr stark. Was ich vielleicht noch sagen sollte, das alles ist nicht nur positiv zu sehen, man kann das gerne mal nachlesen in diesem Buch über die Geschichte Japans. Sehr spannend. Natürlich ging das extrem zu Lasten der Umwelt. Braucht man nicht drüber reden. Ne? So eine extreme wirtschaftliche Entwicklung geht nicht spurlos am Klima vorbei, sag ich mal. Und an der Umwelt auch nicht. Nichtsdestotrotz war es halt so, dass Japan so groß und wirtschaftlich mächtig wurde. Und das hatte eben auch Auswirkungen auf Amerika. Denn man konnte günstiger produzieren. Ich weiß nicht, wer sich schon mal so ein bisschen mit der Produktion beschäftigt hat. Also es sind vor allem auch große arbeitsorganisatorische Entwicklungen passiert in Japan, die für eine sehr viel effizientere Produktion gesorgt haben in dieser Zeit. Also vor allem in Toyota wurde beispielsweise, ich weiß nicht, einige von euch werden im Berufskontext auch damit zu tun haben, diese Kanban-Boards, die ja im Prinzip ein Überbleibsel dieser Organisationsstruktur sind, die eben so eine Autoproduktion in dem Fall wesentlich effizienter machen. Also es gibt verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, dass dort viel effizienter gearbeitet worden ist, unter anderem. In Amerika wurde viel gekauft aus Japan, sagen wir es mal so. Also japanische Autos, japanische Mikroelektronik, japanische Kameras.
Staubsauger,
alles. Also wirklich, die USA hat in Japan eingekauft. Und zwar, was Konsum angeht, in Massen. Ja. Das ist für ein Land nicht gut. Also für die Wirtschaft eines Landes ist das nicht gut. Es baute sich ein riesiges Außenhandelsdefizit auf. Und das wollte man dann irgendwann auch brechen, da komme ich gleich dazu, weil das auch anderen Ländern nicht so gut gefallen hat. Jedenfalls die Angst, die amerikanische Angst vor so einer Hintertürkauf japanischer Unternehmen, die kam dann dadurch zustande, dass natürlich auch die japanischen Unternehmen enorm viel Dollar hatten, logischerweise. Und dann kaufte sich beispielsweise, ich glaube, Sony war es, die sich das Hoover Building in New York gekauft haben. Ich will jetzt meine Hand nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Symbol dafür, oder war für viele Amerikaner ein Symbol dafür, dass Japan jetzt so langsam die Macht übernimmt. Auch wenn man sich heute noch große amerikanische Unterhaltungskonzerne anschaut, dann steht oft darunter Sony Corporation. Sony ist ein riesiger Player in der Unterhaltung, auch in der Filmindustrie, wo wir bei unserem Podcast wären. Ja, daher kommt so ein bisschen diese Angst. Zumindest erklären sich viele diese Angst, die Amerika hatte aus dieser Zeit. Natürlich gibt es auch immer antiasiatischen Rassismus in den USA, der dann eben in so bestimmten Wellen auch noch verstärkt wird und bestimmte neue Narrative bekommt. Ne? Auf jeden Fall, nur um das kurz abzuschließen, man baute dann dieses Außenhandelsdefizit, das es auch gegenüber der BRD übrigens gab, ab, indem man den Dollar abwertete. Das hatte verschiedene Weltwirtschaft, ich bin auch kein Wirtschaftsexperte, ne, aber so wurde das in dem Buch erklärt, das hatte dann verschiedene Folgen und unter anderem gehörte dazu, dass sich eben in Japan auch durch andere Veränderungen, was die Arbeitsorganisation dort angeht, eine riesige Blase bildete, in denen es den Leuten Ende der 80er sehr, sehr gut ging, in denen sehr, sehr viel konsumiert wurde und diese Blase platzte dann suddenly Anfang der 90er und riss Japan in ein riesiges Loch. Also man kennt das so als die japanische Depression so ein bisschen.
Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, genau. Gibt es ja auch genau Filme ja. Die und Serien, die sich damit auseinandersetzen.
Neon Genesis Evangelion gäbe es ja. ohne diese Entwicklung nicht. Und dann eben führte auch zu dieser Lost Generation, um die es heute aber nicht so gehen soll. Aber auf jeden Fall Japan, riesige Krise. Aber vorher eben diese ganz große Geschichte. Und Teile dieses Technikorientalismus, Teile davon, weil, wie gesagt, es gibt es auch mit China beispielsweise, beziehen sich oder kommen aus dieser Zeit. Ja. Gerade eben diese großen Unternehmen, die nicht nur einen Fokus haben, ne, sondern die allumfassende Konzerne sind. Ne? Also Sony zum Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Sony baut nicht nur Kameras, ich sehe gerade meine Sony-Kamera, ja, sondern Sony baut auch Unterhaltungselektronik, ja, also Hardware. Die machen aber auch Filme. Ja. Die sind aber auch einer der größten Musikverlage, die es auf der Welt gibt. Wenn nicht sogar der größte. Ist Universal?
Universal
oder Sony? Ich glaube, es ist Universal. Aber ja, auf jeden Fall der erste oder der zweitgrößte. Ja.
Das ist wahrscheinlich dann, was man sich dann klar sein muss, was das dann, was für ein Bild dann natürlich entstanden ist und sowas das auch geführt hat, zumindest in den Köpfen von einigen Leuten, ja. Dass es dann zum einen natürlich auch zu rassistischen Vorurteilen, Stereotype, Boykottaufrufen natürlich gegeben hat in dieser Zeit. Das hat auch John Oliver dazu auch mal eine längere Folge dazu gemacht, wo er sich auch damit auseinandersetzt, besonders mit diesem Rassismus, den ostasiatische oder ostasiatisch gelesene Menschen in den USA erleben und dass die dann gerade in dieser Zeit natürlich dann auch so als quasi als die Zukunft gesehen wurden, aber in dem negativen Sinne, dass quasi die Japan schon in der Zukunft lebt. Ne? Und wenn man sich irgendwie vorgestellt hat, wie könnte denn die Zukunft aussehen? Na klar, dann muss es Japan sein, die irgendwie uns übernommen haben, die es irgendwie total überflügelt haben, letztlich wirklich alles beherrschen.
Ja. Und dann da gibt es ja, glaube ich, auch so eine nationalistische, also amerikanisch-nationalistische Denkweise sozusagen, wo man dann sagen kann, wir haben doch den Krieg gewonnen, wir haben die doch besiegt und plötzlich überholen die uns, was soll das?
Ja. Und Japan war trotzdem eins der wenigen Länder, die die USA quasi auf ihren eigenen Boden, wenn man so will, ja auch angegriffen haben mit Pearl Harbor sozusagen, was ja dann
eins der wenigen, das einzige, oder? Ich überlege gerade.
Ja, das ist dann
also wenn man jetzt sagt, natürlich hat die USA 2001 und das World Trade Center und so, haben das natürlich auch als Angriff auf dem eigenen Boden verstanden.
Also ist es ja, aber das war ja dann deutlich später. Ich meine dann jetzt sozusagen in den 70er, 80er war dann Japan das einzige Land, auch was wirklich die USA mal auf dem eigenen Boden mehr oder weniger angegriffen hat. Und dann, ne, und dann besiegen wir sie und dann sind sie trotzdem, sind sie uns jetzt wieder am Hacken und drohen uns zu überflügeln. Deswegen
Ich habe auch in irgendeinem Artikel gelesen, verlinke, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr welcher, dass diese Entwicklungen ein wirtschaftliches Pearl Harbor sind. Also dieses Narrativ, das gibt es sozusagen.
Ja, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort irgendwie, ne? Das ist dann, das sieht man dann auch schon, was für eine Rhetorik das dann auch schon ist, ne? Wenn man hier mit so einem Weltkriegsbildern dann startet. Das ist übrigens das Madison Avenue, ist irgendwie das Gebäude, was Sony dann gekauft hat. Mhm. Aber auch erst in den 90ern, Anfang der 90er.
Aber
das ist dann ein Beispiel für diese Übernahmen halt auch. Genau. Und deswegen, da ist, dann kommt das dann vor allen Dingen her. Aber es ist besonders interessant, wie dann diese Stereotype sich dann halt in den Filmen auch noch alles niederschlagen. Oder hast du jetzt noch was zu ergänzen, Lukas?
Nee.
An sich, okay. Gut, dann können wir ja, also zum Beispiel so einen ist es natürlich, wir hatten jetzt schon, ne, dass in Blade Runner dann zum Beispiel natürlich auf diesen Werbeplakaten dann Atari.
Ja.
Ne, es ist aus heutiger Sicht lustig zu sehen, dass damals Atari als
große Marke,
super Unternehmen und heutzutage ist Atari halt nichts mehr.
Nicht mehr.
Ne, hat sich nicht durchgesetzt, aber damals war es natürlich noch das Riesenunternehmen. Aber dass zum Beispiel auch so dieses Bild von japanischen oder asiatischen Menschen als so emotionslose Roboter.
Ja.
Ne, dass die einerseits, sie sind wirklich Roboter, es gibt wirklich Roboter und die sehen natürlich asiatisch aus. Oder halt, sie sind zwar Menschen, aber sie verhalten sich wie Roboter. Mhm. Sie sind auch so eine gesichtslose Arbeitermasse, die wirklich effizient einfach nur arbeitet und uns überflügelt, weil sie einfach sonst kein anderes Leben haben, sondern alles für die Arbeit tun. Da gibt es zum Beispiel auch in Cloud Atlas in dem Film, gibt es dann halt auch so, der Film ist ja auch sehr, spielt mit sehr vielen Zeitebenen und Weltebenen und da gibt es halt auch eine Welt, eine Zukunftsebene, wo man dann auch so eine Arbeiterkraft sieht, wovon gleich aussehenden asiatischen Personen, die alle irgendwie in Arbeit verrichten. Und das wäre so ein klassisches Bild von so einem Orientalismus oder Techno-Orientalismus, das man hier auf jeden Fall auch hat. Ja, dann hat man natürlich über einen Film, mit dem Lukas sich jetzt auch mehr beschäftigt hat, wäre da auch ein ganz gutes Beispiel, denke ich mal, oder auf jeden Fall auch, worüber man sehr viel diskutieren kann, ist Ex Machina. Mhm. Ja, auch Film von 2015, ist es, ne?
Ja.
In dem es darum geht, ne, dass eine künstliche Intelligenz erschaffen wurde, ein Roboter, der quasi jetzt schon genauso denkt und fühlt wie ein Mensch, und dass die Assistentin dieses Erfinders, Wissenschaftlers, der diesen Roboter erschaffen, halt auch Asiatin ist und halt genau und halt nicht sprechen kann.
Kyoko übrigens, Kyoto. Japanisch, ja.
Und sie hat selber ja auch ein Roboter ist, nicht?
Ja. Ja, aber das weiß man ja. Also wir wissen das oder wir können uns das denken als Zuschauende, aber unser Protagonist weiß das nicht. Und diese Trope, von der du erzählt hast, der emotionslosen, also oft auch weiblichen, asiatisch gelesenen Arbeiterinnen, auch oft Sexarbeiterinnen, auch in diesem Fall Sexarbeiterinnen, findet sich eben auch da wieder in Kyoko. Aber der Film macht, ich weiß nicht genau, man kann ja immer mutmaßen, das ist so ein bisschen, haben wir schon drüber gesprochen, ist das alles gewollt, was dargestellt wird? Oder ist man sich dessen bewusst, dass man jetzt auch bestimmte Sachen verhandelt? Oder ist es einfach so und man analysiert es dann später da rein? In dem Fall würde ich mal sagen, vieles wussten die Macherinnen und Macher des Filmes. Und ich glaube auch, es wird ja auch bewusst gebrochen, also es ist auch Rassismus einfach am Ende. Es ist ja auch so ein Western Gaze eigentlich, so ein Blick auf asiatisch gelesene, ostasiatisch gelesene Menschen. Und in dem Fall ist der Film, bricht das, indem sie eigentlich überlegen ist. Also überlegen im Sinne von, sie weiß mehr, als wir denken. Zumindest gewinnt man den Eindruck in diesem Film. Und sie, am Ende tötet sie ja auch ihren Erschaffer, also es ist zumindest, die beiden töten sie ihn ja zusammen sozusagen, aber ohne sie würde es nicht funktionieren. Was auch wieder kritikwürdig ist alles, weil der Roboter, der am Ende vollendet ist und der Roboter, der gut funktioniert, also die KI, die gut genug ist, um zu entkommen sozusagen, ist weiß. Auch das ist, kann man interpretieren, es gibt einen tollen Artikel, den verlinken wir auch, der kann man auch drauf zugreifen, von Danielle Wong, die sich mit Ex Machina auseinandergesetzt hat und vor allem mit den Asian American Android Parts im Film. Sehr, sehr interessant. Schlägt auch übrigens die Brücke hin zu anderen, also eigentlich zur Kolonialgeschichte, weil das macht der Film nämlich auch auf tatsächlich super crazy. Das ist mir beim ersten Mal gucken damals überhaupt nicht aufgefallen, dass darin sogar auch Kolonialgeschichte verhandelt wird nämlich in der Abfolge der Prototypen, die man dann ganz kurz auf so einem Bildschirm sieht, die entwickelt worden sind. Das ist nämlich zuerst eine schwarze Person, die aber noch nicht viel kann. Danach eben die asiatischen Prototypen und dann zum Schluss die weiße KI, die dann vollendet ist am Anfang.
Die beste KI dann, ja.
Ja, und da muss man bei der Kolonialzeit, es gab ja sozusagen die Sklaverei, vor allem mit schwarzen Menschen. Als die dann verboten worden ist, brauchte man billige Arbeitskräfte, die bekam man woher? Aus China. Und also super spannend eigentlich, wie viel in diesem Film drinsteckt.
Mit so einem Bild, ne, das schon so darzustellen. Das ist immer die interessante Frage, wie sehr das dann schon als Kritik drin ist, wie viel das einfach nur so unbewusst drin ist, ne? Große Frage. Aber vielleicht nicht mal die interessanteste, weil es dann wirklich, was dann der Film hergibt und weil es ja wirklich sehr, sehr viele Interpretationen zu diesem Film gibt.
Und was er natürlich auch, und deswegen dieser im negativen Sinne Technikorientalismus, dessen er sich natürlich bedient oder dessen Tropen er sich natürlich bedient, die an vielen Stellen auch bricht. Was er aber auch macht beispielsweise, ist nicht dem ein tolles westliches Gegenbild gegenüberzustellen. Das macht er sehr gut. Also er eigentlich ist das Bild, was wir vom Westen kriegen, ist dieser amerikanische, also Daniel Wong nennt es den amerikanischen Datenimperialismus. Wir haben eben diesen eigentlich Google-Gründer, es heißt, glaube ich, Blue Box, die Firma, die ja die weltgrößte Suchmaschine, also die Anleihen ist klar, was es sein soll. Er klaut sich die Daten von Milliarden seiner NutzerInnen, um da seine KI zu erschaffen, die am Ende auch Sexroboter für ihn sind, also wirklich dann auch nochmal so eine patriarchale Deutungsebene mit eingeführt. Er überwacht in diesem Anwesen, in dem dieser Film spielt, überwacht er alles. Also er kann eigentlich überall hingucken, hat überall Kameras, weiß vermeintlich alles, ist aber auch sehr der Flasche zugetan. Also er ist auch nicht, er wirkt zwar sehr intelligent und überlegt, aber er hat auch so einen Hang zum Ausflippen, zur Cholerik, zum Trinken. Also er zeichnet auch kein gutes Bild von dem mutmaßlich, es wird nicht gesagt, aber mutmaßlich amerikanischen Antagonisten, würde ich einfach mal sagen, des Films.
Das, glaube ich, Ex Machina ist auf jeden Fall so ein Beispiel, wo man auch viel Kritik dran üben kann in der Darstellung, aber halt auch eine sehr auch lehrreiche Auseinandersetzung mit dem Thema Techno-Orientalismus oder Technik-Orientalismus. Deswegen auf jeden Fall super spannend, wo man sagen kann, jetzt haben sie schon ein bisschen weiterentwickelt, jetzt haben sie schon diese Stereotype, wurden jetzt schon so häufig wiedergekäut, dass es jetzt dann schon auch den Leuten aufgefallen ist und man damit dann wieder eine Auseinandersetzung hat, obwohl sich natürlich trotzdem immer noch darauf bezieht und auf die gewissen Bilder und Darstellungsweisen auch zurückgreift. Ja. Deswegen auch sehr, 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 sehr spannend.
Was wir natürlich, also das vielleicht so als kurzer Teaser, was wir vielleicht demnächst mal irgendwann machen. Cyberpunk ist ja mehr. Es gibt ja auch durchaus aus ostasiatischen Ländern stammenden Cyberpunk. Ne? Japan, um Japan wieder zu nutzen, ne, wäre Akira oder Ghost in the Shell. Als die ganz großen Vertreter. Aber auch es gibt auch japanische Indie-Filme. Cyberpunk in den 80ern sind irgendwie. Also damit müssen wir uns wahrscheinlich nochmal auseinandersetzen, weil dieser Punkt. Diese Technikangst, die ja erstmal nichts mit, die ja nur in der westlichen Sicht sozusagen vermengt wird mit diesem mit dieser asiatischen Lesart, aber diese Technikangst, die ist ja ein Punkt, die in Cyberpunk verhandelt wird, die ja auch nicht zurückzuweisen ist, weil diese Verhandlung und die Frage, welchen Einfluss hat Technik auf unser Leben? Und wie verändert Technik unsere Leben und werden wir da, also ist das immer gut? Die ist ja auch eine wichtige Verhandlung. Also es sollte jetzt nicht, wenn es jetzt so rübergekommen ist, darum gehen, Cyberpunk komplett schlecht zu machen oder so. So einfach ist es nicht. Ich hoffe, das ist klar geworden, dass man das gut und schlecht, das nicht immer die beiden einzigen Optionen sind, sondern dass man über Sachen, das Ex Machina ein gutes Beispiel, reden kann und die analysieren kann und auch unterschiedlich interpretieren kann.
Absolut, weil das ist ja an sich total unabhängig davon, ob jetzt auf ostasiatische Bilder und Unternehmen oder Menschen zurückgegriffen wird, um das darzustellen, weil grundlegend ist Cyberpunk ja auch ein Genre, was sich total mit Technik auseinandersetzt, wie gefährlich das sein kann oder und was man damit machen kann.
Oder aber, und da haben sie natürlich auch einen Punkt, natürlich ist es problematisch, wenn man sagt, die bösen Japaner, die bösen japanischen Unternehmen und die bösen Japaner kommen und sind quasi Pearl Harbor-mäßige Invasoren. Und bei uns ist alles super. Aber was Cyberpunk natürlich auch hat, ist eine Kapitalismuskritik. Was passiert, wenn der Kapitalismus sich weiterentwickelt? So, ne? Das ist ja auch eine Frage. Ja. Wenn man natürlich sagt, hier, Ford und Chevrolet sind die guten Kapitalisten und Toyota und Mitsubishi sind die schlechten Kapitalisten. Dann wird's natürlich rassistisch. Ja. Aber dass das alles Kapitalisten sind und dass das problematisch ist, ist ja auch eine wichtige Deutungsvariante von Cyberpunk.
Absolut. Da muss man dann auch immer, wie es eingesetzt wird, weil da fand ich jetzt gerade Cyberpunk 2077 nicht perfektes. Also die haben auf jeden Fall das auch sich sehr damit auseinandergesetzt im Spiel, was das heißt, wenn kein Staat mehr existiert, sondern nur noch ein paar Superkonzerne, aber halt meinem Geschmack auch häufig zu oberflächlich und nicht die allerinteressantesten Fragen stellt.
Es ist halt auch alles geil.
Ist halt dann auch irgendwie auch immer alles geil. Und es ist dann halt, was Technik angeht und bei technischem Fortschritt, welche Grenzen gezielt werden müssen, da wird schon interessanter, aber was so den Kapitalismus angeht, da war es mir meistens dann zu hemdsärmlich. Hm. Und ich habe da drüber auch mal selber auch einen Artikel geschrieben für die GameStar, wo ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und wo ich unter anderem auch mal die Frage gestellt habe, ob das noch Punk ist, was da passiert.
Ist das noch Punkrock? Sehr gut.
Tatsächlich. Und da dann auch zu dem Schluss gekommen ist für mich, dass das eher eine oberflächliche Auseinandersetzung ist, weil man halt einfach diese Ästhetik von Cyberpunk cool findet und dann an sich einfach, dass ein interessanter Spielplatz ist, wenn man sagt, hey, es existiert kein Staat mehr und nur noch ein paar super Unternehmen. Da kann man halt ganz lustige Geschichten damit erzählen. Hm. Oder nicht so lustige, aber die sind irgendwie unterhaltsam und interessant, aber eine richtig tiefergehende Auseinandersetzung, was das denn bedeutet, das ist dann wirklich nicht passiert. Ne? Und es kommt auch so im Spiel, gibt es so Schnipsel, wo man erfährt, ne, dass die Steuern waren noch nie so niedrig in der Geschichte. Und dass dann Politiker im Fernsehen das argumentieren, ne? Wenn die Superreichen Geld haben, dann kriegen wir das auch, dann fließt das nach unten, gewinnen wir durch diese Ressourcen, profitiert auch die allgemeine Bevölkerung davon. Und natürlich, wenn du dir das Spiel einfach nur mal für 5 Sekunden anguckst, dann merkst du, nee, das funktioniert so nicht. Und das beweist genau das Gegenteil, dass eben die Superreichen das eben nicht.
Trickle-Down-Ökonomie
funktioniert
nicht so gut.
Ne? Aber dann irgendwie da nichts weiter, außer diese Diskrepanz dann darzustellen, ist irgendwie nicht mehr passiert. Aber das dann trotzdem immer wieder eine interessante Auseinandersetzung damit. Ne? Da sind dann auch Blade Runner ist da deutlich interessanter und auch die Fortsetzung von die Denis Villeneuve ist dann nochmal deutlich interessantere Auseinandersetzung damit.
Übrigens da auch, das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, da kann man dann mal gucken, was habt ihr denn aus diesem bewusst werdenden Technikorientalismus gemacht? Macht das Blade Runner 2077 anders? 2049, 2077, wann auch immer. Blade Runner 2 macht das ein bisschen anders. Also es gibt trotzdem noch diese großen Leuchtreklamen und so weiter. Ich glaube auch Sony ist einmal eine, aber gut, wir werden auch dafür Geld bezahlt haben. Es hat dann noch, kriegt dann nochmal eine andere Dimension. Ja. Weil dafür dann sicherlich auch Geld geflossen ist. Wie es bei Atari war, weiß ich gar nicht. Bestimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da kein Geld geflossen ist. Aber auf jeden Fall ist der Blick, den der zweite Blade Runner Film aufmacht, ein ganz anderer. Der legt natürlich auch einen anderen Fokus. Der legt dann zum Beispiel auch mehr einen Fokus auf die Umweltzerstörung beispielsweise. Aber da ist man, glaube ich, behutsamer mit dieser anti-asiatischen Lesart, würde ich mal sagen, umgegangen. Glaube ich. Das würde ich dem Film mal zugute halten. Auch wenn er nicht sich dann nicht dagegen stellt beispielsweise. Ne?
Ja, was auch ein gutes, eher positives Beispiel wäre, was kein Cyberpunk mehr ist, sondern es gibt auch den schönen Begriff des Solarpunk, was dann quasi wirklich eine Utopie ist, aber wirklich auch also nicht mal eine Utopie, die sich dann irgendwann in eine Dystopie verwandelt, sondern wirklich eine utopische Auseinandersetzung, wie könnte das eigentlich auch sein, wäre dann Baymax, der Disney-Animationsfilm, also Big Hero 6 im Original bei uns Baymax. Weil da gibt es die Hauptstadt, oder Stadt, in dem das spielt, die Handlung des Films ist San Francisco. Also eine Mix aus San Francisco und Tokio. Und die Stadt ist auch durchzogen von japanischer Ikonografie, Bildern, Zeichen, aber halt eine positive Darstellung. Ja. Ne? Das wird nicht als negativ auseinandersetzt, sondern hier haben sie zwei Kulturen miteinander vermischt, die amerikanische und die japanische. Und da ist eine Superstadt entstanden, die größtenteils Gutes hervorbringt. Und auch die Hauptcharaktere sind ja asiatisch gelesene Menschen, die halt auch nicht als irgendwie negativ dargestellt werden, sondern einfach die Helden der Geschichte sind und auch halt natürlich einen technischen Fortschritt erlangt haben, das natürlich auch diskutiert wird, ob das gut ist, aber insgesamt ist da die Technik, hilft die den Menschen. Ja, die wird auch missbraucht natürlich im Film, weil es dann natürlich auch eine Handlung darüber geben muss, aber da eher eine positive Lesart und auch keine negative Auseinandersetzung damit, was ist, wenn Tokio auf einmal eine amerikanische Stadt übernimmt, sondern das hat eher der Allgemeinbevölkerung eher geholfen, dass sich hier zwei Kulturen miteinander verbunden haben.
Das ist immer eine schöne Lesart.
Ja.
Dann können wir doch damit auch aussteigen, oder?
Eigentlich schon. Also das ist zumindest eine. Das ist natürlich, so muss es nicht jeder Film machen, weil an sich ist es auch eine super interessante Auseinandersetzung damit, ne, wenn das eben schief geht. Und ich verstehe auch, warum man vielleicht Dystopien interessanter findet als eine Utopie. Ne? Weil Utopie ist erstmal, wirkt auf den ersten Blick erstmal, ist ja ein Erfolg.
Ja, ne? Und genau. Und da hast du dann deine typischen Problemstellungen, an denen du gut Geschichten erzählen kannst, halt nicht, ne? Ja.
Genau. Und deswegen, aber es ist interessant, mir gerade schon, es funktioniert ja trotzdem. Und deswegen auch gerne mehr Solarpunk probieren. Das finde ich eigentlich auch, weil Utopien gibt es eigentlich viel zu wenig. Weil damit kannst du trotzdem sehr interessante Geschichten und Fragen stellen.
Ja.
Deswegen da auch gerne von Baymax ein bisschen lernen.
Lernen von Baymax. Baymax Crossover mit Blade Runner.
Das ist interessant, ja.
Übrigens sehr interessant, dass das in dem originalen Blade Runner, das Buch ist ja von, also Philip K. Dick, oder basiert auf dem Buch von Philip K. Dick, Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Das beste Titel der Welt. Also so ein deeper Titel einfach, ist mega gut. Und der hatte das natürlich noch nicht, weil das ist, glaube ich, aus den frühen 60ern oder so. Ich will jetzt nicht, ich habe es nicht genau im Kopf, von wann es ist, aber dort wird es auch meines Wissens nach nie erwähnt, dass es irgendwie ein japanisches irgendwas ist.
Kam dann
das
später,
kam dann
ne?
durch den Film, wurde das dann da drauf projiziert im Prinzip. Also
1968.
1968, ja. Da war das noch nicht so weit. Also da ging es gerade erst los. Habe ich ja vorhin gesagt, 1968. Ich glaube, ab 1968 ist sogar die japanische Wirtschaft die zweitgrößte der Welt. wenn ich es richtig gemerkt habe.
Ja.
Gut, haben wir darüber mal gesprochen. Ich hoffe, ihr habt euch fleißig Notizen gemacht. Wie gesagt, Abgabe ist bis spätestens zur nächsten Folge.
Ja. Im PDF-Format bitte.
Ja. Und wenn ich ein Word-Dokument zugeschickt kriege, das wird eine 5. Definitiv.
Absolut.
Das gucke ich gar nicht rein.
Erst. Und 4 cm Rand?
Rand, Korrekturrand.
Korrekturrand, bitte.
Und die gedruckte Version bitte auch. Bitte auch schicken.
Und auf CD.
Und auf CD. Ja, genau. Und noch eine CD reingeklebt, bitteschön.
Auf jeden Fall vielleicht noch sagen müssen, das Thema Techno-Orientalismus. Orientalismus ist so groß auch und da spielen auch viele politische Dinge noch mit. Da konnten wir auch, sind jetzt nicht auf alles eingegangen, deswegen, das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt. Wir sind jetzt auch nicht auf so viele Filme eingegangen. Ja. Nur mal ein paar angesprochen, aber es gibt dieses Beispiel auf jeden Fall. Deswegen, das ist jetzt nicht ausschöpfend erklärt. Das nochmal als kurzer
Wir haben auch schon gesagt, wir werden dazu auf jeden Fall nochmal irgendwie eine Folge machen, weil es eben noch ganz viele verschiedene Spielarten hat. Ne? Und gerade wenn man sich, also worüber wir wenig gesprochen haben, ist zum Beispiel jetzt der aktuelle Technikorientalismus, der ja auch sehr auf China gerichtet ist, beispielsweise.
Also zum Beispiel das Sozialkreditsystem, das dann in der Diskussion, der westlichen Diskussion immer so als super Algorithmus dargestellt wird, der die gesamte chinesische Bevölkerung überwacht und das eigentlich eine viel kleinteiligere Sache ist und auch nicht, also es ist diskussionswürdig und auch schlimm in vielen Teilen, aber das geht häufig auch verloren, diese Differenzen oder die Kompromisse oder es wird dann immer dann China als so und die chinesische Bevölkerung so als eine Masse irgendwie dargestellt, die sich auch dagegen nicht wehren kann oder so. Ich hatte auch mal für einen Artikel mit einer Journalistin, Kuratorin und Videospielentwicklerin aus Hongkong gesprochen, die hat auch meinte, dass man so sie das Gefühl hat, dass in der westlichen Diskussion dann immer so dargestellt, China ist eine Autokratie und die Menschen müssen sich beugen und ansonsten, und wenn wir uns erheben, dann sterben wir.
Da gibt es sozusagen keine Menschen, sondern nur Arbeitskräfte.
Nur Arbeitskräfte und es gibt auch keine kulturelle Auseinandersetzung mit diesem Thema und das gibt es eben auch gerade in Hongkong und auch gerade passend zum Thema gibt es auch gerade in China gibt es Auseinandersetzungen und auch Proteste geggen die Regierung. Also es ist eben auch alles möglich und deswegen ist dann tendiert man halt leicht dazu, dass dann hier China hat den Supercomputer erfunden quasi und beherrscht seine Bevölkerung. Ja. So einfach ist es dann eben nicht.
Nein. Also da müssen wir vielleicht wirklich nochmal drüber sprechen, aber wie schreibt man so schön in Bachelorarbeiten, um das Thema in der Gänze darzustellen, das war leider aus Platzgründen nicht möglich.
Nicht möglich, ne? Deswegen, und weiterführende Forschung müsste sich da ansetzen. Ne?
Ja,
das müssen dann leider andere jetzt machen.
Ja, es ist ein Diskurs.
Also ein Diskurs wurde eröffnet.
So. Gut, haben wir über das große Thema dieser Folge gesprochen. Wir haben noch die kleine Rubrik, diesmal auch wieder eine wirklich kleine Rubrik. Was gab es sonst noch? Es gab nämlich gar nicht so viel. Ne?
Ja,
es gab einen Trailer.
Es gab einen Trailer zu einem interessanten Film, weil irgendwie vor ein paar Jahren hat mal ein Bär Kokain gefressen, ein Kilo ungefähr. Ist irgendwie da rangekommen, Drogenschmuggel oder so, genau, habe ich mich da jetzt nicht belesen. Aber dieser Vorfall, dass dieser Bär mal so viel Kilogramm Kokain gefressen hat, hat jetzt einen Film auch hervorgebracht.
Sehr gut.
Der Anfang 2023 uns erwartet, Cocaine Bear. inszeniert von Elizabeth Banks als Horror-Komödie-Slasher-Film, in der ein Bär dann durchdreht und Menschen tötet. Sieht ganz unterhaltsam aus, aber wird wahrscheinlich mega dumm. Ja, aber sehr interessant, weil natürlich die Leute natürlich ein bisschen drauf abgehen, weil das so ein dumm auch einfach irgendwie dummes Ereignis irgendwie war und das wurde ein dummer Film und irgendwie Bären, auch wenn es man auch durch negativ interpretieren kann, der Bären sind ja auch nicht gerade, geht's ja auch nicht so gut der Population, ja, und die werden jetzt nochmal als Killer dargestellt. Ja,
wie bei den Weißen Haien.
Genau.
Wir erinnern uns ja auch an den bayerischen Problembär, den es damals gab.
Der hat ja glücklicherweise kein Kokain gefressen, aber wurde trotzdem verjagt. Oder der wurde sogar
getötet. Ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ausging.
Brune Bär wurde, glaube ich.
Oha. Müssen wir mal Edmund Stoiber fragen, wie es damals gelaufen ist. Zweite Geschichte habe ich vergessen, um ehrlich zu sein. Was war das zweite Thema?
Das war Quentin Tarantino hat gesagt, es gibt keine richtigen Filmstars mehr oder immer weniger Filmstars mehr, weil gerade so die Comic-Verfilmung, die bringen halt große bekannte Figuren wie Iron Man, Spider-Man, Batman hervor, aber dann sind die Figuren sind die Stars und die Schauspieler verschwinden eigentlich darunter.
Ja, das ist eine spannende, also natürlich, das ist jetzt, wenn man es jetzt irgendwie absolut sieht und sagt und wieder so irgendwie Zerstörungsfantasien hat und sagt, daran geht alles kaputt, weiß ich nicht, würde ich von abraten, aber es ist eine interessante Entwicklung, die das nochmal verdeutlicht. Tatsächlich ist es ja so, dass es auch über filmübergreifende Figuren gibt, was aber vielleicht auch so ein Kind dieser, über das wir auch schon oft gesprochen haben, dieser Fortsetzungskultur ist. Also diese, es gibt immer wieder Neuauflagen, Fortsetzungen, Multiversen, blablablub.
Ja, so. Also Multiversum ist ja, glaube ich, auch mal ein gutes Bild, weil die Charaktere einfach nicht mehr sterben, sondern einfach eine andere Version davon existiert und dann kann einfach ein anderer Schauspieler das übernehmen und zack, zack, fertig. Weil die Figur größer ist als der Schauspieler oder Schauspielerin dahinter. Das ist ja noch eine ganz interessante Entwicklung, die dann gerade so diese Franchisierung hervorgebracht hat, wie du schon sagtest.
Ja.
Deswegen, das ist dann, glaube ich, vor allen Dingen im Comic, aber es kann natürlich sich irgendwann wahrscheinlich wird es dann auch Actionhelden wie John Wick. Theoretisch könnte das ja auch ein anderer Schauspieler dann irgendwann übernehmen, wenn die Figuren so bekannt sind.
Ja, James Bond ist ja auch ein gutes
Beispiel. James Bond ist vielleicht auch ein gutes Beispiel.
Gibt schon länger.
Ja.
Wer ist der nächste James Bond? Ja, wir wissen es immer noch nicht.
Ja. Übrigens, Bruno der Bär wurde auch erlegt 2006.
Na super.
Von 4 namentlich nicht bekannten Männern in Bayern.
Wir wissen nur, es sind auf jeden Fall sehr männliche Männer gewesen.
Super männliche Männer gewesen.
Ja. Gut, dann haben wir es wieder. Ja. Bis bald, bis nächste Woche.
Wir hören uns. Ciao. Tschüss.